Werbung.
Rückenschmerzen, Migräne, ständige Erschöpfung? Sie waren bei jedem Arzt und trotzdem findet niemand die Ursache?
Manchmal liegt sie da, wo keiner sucht. Zwischen den Zähnen. Ein falscher Biss kann den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen.
Zahnärztin Dr. Nicole Lenz kennt das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch Wenn der Biss nicht passt, zeigt sie, wie Kieferhaltung und Gesundheit zusammenhängen und was sie selbst tun können, um die wahren Ursachen zu erkennen.
Wenn der Biss nicht passt, merken Sie sich diesen Titel. Jetzt überall im Buchhandel und online.
Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens, der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars-Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Christian Zöpfchen.
Alter?
47.
Geburtsort?
Neuss.
Beruf?
Geschäftsführer einer IT-Unternehmung.
Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, also ich beschäftige mich sehr viel mit Literatur in meiner privaten Freizeit, insbesondere auch mit philosophischer Literatur, Karl Popper zum Beispiel, und ich spiele Schach, auch in Luxemburg und in Trier, und ansonsten habe ich noch meinen Garten und meine Spaziergänge, die ich so mache.
Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto?
Ein Lebensmotto? Niemals aufgeben.
Ja, das ist letztendlich, ja. Ja, gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Das ist es. Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Also ich denke schon, dass ich jemand bin, der vor allen Dingen auch zuhören kann, der im Endeffekt auch reflektieren kann, nachdenken kann über das, was gesagt wird und was zu tun ist, und im Endeffekt auch jemand, der Verantwortung übernehmen kann und den Menschen ein gewisses Gefühl der Sicherheit auch möglicherweise geben kann.
Christian Zöpfchen ist bei den Freien Wählern und wir sprechen im Verlauf des Gespräches unter anderem über eine Entscheidung, die zurzeit im Rheinland-Pfälzischen Landtag getroffen wird. Christian Zöpfchen ist mein Gesprächspartner. Er ist bei den Freien Wählern. Wir sprechen über ja das und vieles mehr.
Ich muss jetzt gerade überlegen, Neuss, verbinde ich das richtig mit dem Neandertal?
Also Neuss bin ich ja quasi nur geboren. Ich bin ja hier in Trier aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Und das kommt halt daher, weil, sagen wir mal, im Rahmen des Karnevals es immer eine Kooperation mit Neuss gab und meinem Ort, wo ich auch aufgewachsen bin, mit Kordel. Und so kam dann halt damals 1979 eins zum anderen, sagen wir es mal so.
Also Neuss war im Prinzip nur die Stätte der Geburt und die Kindheit und alles hat woanders stattgefunden.
Ja, richtig, genau. Ich bin also hier in Kordel bei Trier aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen und habe dort auch mein Abitur gemacht.
Okay, das hört sich jetzt aber sehr ländlich an.
Das stimmt, ja. Also ich sag mal so, der ländliche Raum hat ja auch seine Vorzüge. Ja, man hat ein bisschen Ruhe, man ist vom Lärm der Stadt ein bisschen entkoppelt, und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich damals beruflich nach Hamburg gezogen bin, war es mir halt auch wichtig, letzten Endes jetzt nicht so direkt in Trubel der Innenstadt zu leben, sondern eher in so einem Walddorf, ein bisschen abgeschiedener, wo man etwas mehr Ruhe hat. Von daher passt es halt insgesamt ganz gut.
Der ländliche Raum hat für mich ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Etwas, was ich komme aus der Stadt und bin auch in den ländlichen Raum gezogen, und definitiv, wenn man einfach das Miteinander erlebt, es ist schon ein Unterschied, wenn das funktioniert.
Ja, die Stadt hat eine gewisse Anonymität, das ist wichtig. Ich denke, früher war das halt noch viel ausgeprägter im ländlichen Raum. Da gab es ja noch ein vitales Vereinsleben vielfach und Gaststätten, in denen man sich auch getroffen hat, dann später, und auch Jugendliche, die halt früher dann halt sich auch im Ort getroffen haben und das unternommen haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Stück weit auch zurückgegangen. Und bei mir im Ort gerade deswegen auch sehr fatal zurückgegangen, weil wir ja 2021 diese A-Flut hatten. Die A-Flut war ja logischerweise im Ahrtal, aber in Kordel, wo die Kill lang fließt, gab es natürlich auch ein sehr, sehr, sagen wir mal, umfangreiches Hochwasser. Und da ist halt im Ortskern sehr viel kaputt gegangen. Und das ist auch leider nie wieder aufgebaut worden, sodass der ländliche Raum so an Lebensqualität nach so einem Hochwasser, wenn im Ortskern quasi alles ja im Endeffekt dann unter Wasser stand und die Geschäfte dann nicht wieder aufmachen, natürlich schon eine fatale Entwicklung darstellt.
So, jetzt sind wir schon mittendrin im politischen Thema, viel früher als ich es erwartet habe, aber tatsächlich dieses Ahrtal, also ich war mehrfach in der Region, die auch direkt betroffen war, Und ich kann immer wieder auch, es ist jetzt so 5 Jahre her, ich kann immer noch mein Entsetzen ausdrücken. Ich hätte niemals gedacht, dass wir in unserem Land, unabhängig jetzt den Personenschaden, können wir nicht gut machen. Das ist leider die Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, das ist nicht wieder gut zu machen. Aber jetzt rein von der Aufbauleistung war ich entsetzt, dass ich in eine Region komme, in der ich es noch eindeutig sehe, was dort passiert ist.
Ja, das ist in der Tat richtig. Also es hat auch mich schockiert. Ich war ja damals auch im Rahmen des Untersuchungsausschusses für die Freien Wähler als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch tätig gewesen, hatte dort ja dann auch Zugang zu den Unterlagen und konnte mir das auch alles dann anschauen. Das ist natürlich ein massiver Verlust an Infrastruktur. Besonders tragisch selbstverständlich der Verlust an Menschenleben, der dort stattgefunden hat. Und was danach natürlich durchaus ein Problem war, ist, dass dieser Wiederaufbau auch tatsächlich sehr, sehr schleppend vorangeht. Da hätte ich mir eigentlich schon mehr erwünscht von der Landesregierung, dass man da vor allen Dingen, wie man es ja auch angekündigt hat, wesentlich unbürokratischer aktiv wird. Und ich kann auch sagen, ich sehe das ja selber hier bei der Investitions- und Strukturbank, die hat ja aktuell für die Flutschäden dieses Programm aufgelegt. Und ich selber helfe da noch einem älteren Ehepaar, die auch von den Flutschäden betroffen sind, jetzt zwar nicht im Ahrtal, sondern hier in der Region. Und wenn ich da sehe, wie die Behörde arbeitet, die müssen ständig irgendwelche Unterlagen nachreichen und das ganze Verfahren dauert jetzt bestimmt schon fast ein Jahr und da kann man ja nicht mehr von unbürokratischer Hilfe sprechen.
Nein, definitiv nicht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Zöpfchen. Der Landesvorstand der Freien Wähler Rheinland-Pfalz ist mein Gesprächspartner, Christian Zöpfchen.
Lassen Sie uns nochmal ganz kurz in Ihren Werdegang springen. Das heißt, Schule, Kindheit hat alles in Kordel stattgefunden. Waren Sie ein guter Schüler?
Ich war ein... Das ist immer eine sehr interessante Frage. Das ist
meine Lieblingsfrage, die ich wirklich jede Woche stelle.
Ich sag mal so, ich war tatsächlich in der Mittelstufe dann relativ gut und auch in der Anfang der Oberstufe hatte ja mit 18 Jahren schon bereits ein IT-Unternehmer, so eine GbR gegründet mit einem Schulfreund zusammen und mit 12 Jahren habe ich tatsächlich auch schon eine Programmiersprache erlernt. Also ich bin in dem IT-Sektor quasi groß geworden, so zu den Anfängen zur Jahrtausendwende hin. Und sagen wir mal so, in der Oberstufe habe ich halt eben mich dann tatsächlich auch mehr so auf diese informationstechnische Seite konzentriert und habe den Unterricht etwas vernachlässigt. Ja, sagen wir mal, ich war da eher in der Oberstufe, hatte ich so eher meine Sturm- und Drangzeit und sicherlich auch meine Reibungsverluste mit dem Lehrpersonal. Das war so eine Rebellenzeit. Und ich sag mal, ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Man muss mal im Leben irgendwann auch mal seine Hörner irgendwie abstoßen. Und je früher das passiert, desto besser ist es ja eigentlich, ja.
Naja, und das ist ja tatsächlich hilfreich. Also in der Schule ist ja dieses, ich habe das in vielen Gesprächen festgestellt, das Angepasste durchaus hilfreich, aber im Leben ist es nicht mehr hilfreich.
Ich denke, es ist wichtig, dass man lernt, wo Widerspruch zu führen und nicht immer stromlinienförmig zu sein. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht in so einem geschützten Raum wie einer Schule, da kann einem ja nicht so viel passieren, besser lernen kann, schon mal anlernen kann, als im späteren Leben, wo das dann doch viel, viel schmerzhafter wird. Ja, ich hatte damals auch, kann mich noch daran erinnern, ich hatte mit dem Direktor immer eine Auseinandersetzung, weil ich gesagt habe, okay, gut, die Oberstufe ist ja quasi eine Vorbereitung auf das universitäre Studium und da kann man sich ja auch aussuchen, welche Vorlesung man geht und welche nicht. Das hat er nicht so gut gefunden und nein, ich sag mal, in der Tat, es ist wichtig für die persönliche Entwicklung, dass man halt auch mal Grenzen austestet, ja.
Ja, ich finde den Ansatz ganz gut. Also der gefällt mir. Also das ist, ich habe auch geübt. Ich habe Schülerzeitung gemacht und hatte auch ein Jahr nur Stress.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Also insofern, ja, aber das Ding an der Sache ist doch, es gibt einfach Grundprinzipien und für die muss man manchmal streiten. Und wenn, also ich bin mir sicher, ich habe auch Grenzen überschritten, aber auf der anderen Seite wurden auch Grenzen überschritten. Und ja, man darf dann schon für seine Dinge auch einstehen.
Genau, und man muss vor allen Dingen Konsequenzen seines Handelns ja auch mal im Endeffekt verspüren, um auch zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, ja. Also man muss ja irgendwie ein Feedback bekommen, seiner eigenen Handlungsweise, wie wird das aufgenommen? Man muss vor allen Dingen auch in der Schule, Sie hat ja die Schülerzeitung angesprochen, auch lernt man ja auch auf den ersten Weg auch mit anderen zusammenzuarbeiten, was das für Konflikte mit sich bringt. Das ist schon ein wichtiger Baustein des späteren Lebens, denke ich schon. Die Schule alleine bedeutet nicht nur Wissensvermittlung, sondern sie bedeutet ja auch in Interaktion mit anderen irgendwo eine Art wichtigen Schritt der eigenen Entwicklung und Sozialisation.
Ja, wir müssen wahrscheinlich sowieso, aber das ist jetzt ein Thema für sich, Schule wahrscheinlich neu denken, weil Wissensvermitteln ist ja heute eine Sache. Aber ich sitze ja so nah an Wissen dran wie noch nie. Das heißt, ist es wirklich wertvoll, irgendwelche Daten zu lernen? Reicht es nicht, wenn ich es einordnen kann, weil ich kann es nachschlagen und ich muss ganz andere Fertigkeiten drauf haben heute?
Ja, also ich sag mal so, also reine Informationen sind ja in der heutigen Zeit relativ einfach erreichbar und sagen wir mal, da besteht eine niedrige Zugangsschwelle. Aber Wissen als solches, also das heißt, diese Informationen auch im eigenen Filter, durch den eigenen Filter laufen zu lassen, zu verwerten und daraus im Endeffekt Schlüsse zu ziehen und, sagen wir mal, darauf auch aufbauend eine entsprechende Leistungsfähigkeit zu erbringen, das kommt in der heutigen Zeit, glaube ich, eher tatsächlich noch zu kurz, weil ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass die Menschen sehr viel Informationen aufnehmen, ja, aber sie diese Informationen sozusagen nicht zwangsläufig in Wissen überführen. Ja, das ist, glaube ich, eine Unterscheidung, die man treffen muss. Und die Entwicklung im Bildungssystem beobachte ich schon mit einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, Besorgnis. Zumal ich auch IHK-Prüfer bin und ja jedes Jahr weiß, also die Menschen haben irgendwie, habe ich den Eindruck, über die Jahre hinweg immer weniger abstrakt logisches Denkvermögen irgendwo aufgebaut. Das scheint irgendwie ein bisschen im Rückgang zu sein. Da ist es ein gefährlicher Bereich in Zukunft, denke ich schon, ja.
Also ich sehe etwas, ich nenne es Lebensfähigkeit, die so ein bisschen entgleitet. Das heißt, ich habe früher, was weiß ich, hier im Praktikum oder sonst was Menschen gesehen, die konnte man relativ schnell mit irgendeiner Aufgabe betreuen. Heute muss man erstmal einen Moment begleiten. Und das ist, wo ich einfach denke, wow, dabei sind es aber aufgeweckte, durchaus schlagfertige junge Menschen. Das ist so eine ganz komische Bewegung. Ich kann das gar nicht richtig einordnen, aber ich sehe, manchmal muss man dann Menschen doch nochmal an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, so und so macht man das.
Ah, also ich sage, es gibt ja diesen Begriff in der Psychologie, diese selbsternannte Hilflosigkeit, die meint zwar etwas anderes, aber wenn man es jetzt vom reinen Begriff her nimmt, denke ich schon, dass es halt viel mehr Menschen gibt, die irgendwie erwarten, dass die Gesellschaft um sie herum ihnen quasi den Weg bereitet und ihre eigenen Schwierigkeiten abnimmt. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Entwicklung, weil so lernen Menschen nicht mehr im Endeffekt selber Entscheidungen zu treffen, selber für sich zu sorgen und selber sozusagen ihren eigenen Weg zu finden. Das ist sicherlich etwas, was in der heutigen Zeit mehr zugenommen hat. Auch sicherlich durch das Internet. Teilweise würde ich sogar sagen, auch bedingt dadurch, weil man vielleicht von guten Ansätzen ausgegangen ist und den Kindern das vielleicht auch nicht mehr beibringt, sich mal durchbeißen zu müssen. Ich habe keine Ahnung, manchmal ist es so für mich der Eindruck. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Zöpfchen. Christian Zöpfchen ist mein Gesprächspartner. Er ist der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Und wir waren gerade an der Stelle, dass wir uns über ja, unsere Gesellschaft, den Zustand unserer Gesellschaft, wie es mit Leistung läuft und welche Fähigkeiten man haben sollte, welche hilfreich sind, da waren wir gerade hier im Gespräch.
Ja, ich glaube, die Frustrationstoleranz ist etwas gesunken. Manchmal braucht es halt einen Moment, bis ich irgendwas erreiche, bis ich irgendwas schaffe oder ich stoße auf Widerstand. Und ja, das gehört halt auch dazu, ja.
Das stimmt. Also ich sag mal, man setzt ja Individualismus mit Egoismus-Feedback gleich. Also ich hatte eben Karl Popper zitiert, der sagt, eine offene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen individualistisch sind und menschenfreundlich. Und das Gegenteil von Individualismus ist ja Kollektivismus und das Gegenteil von Menschenfreundlichkeit ist eigentlich Egoismus. Also was ich teilweise beobachte, ist, dass wir eigentlich viel mehr Egoisten in dem Sinne haben, dass Menschen sagen, okay, die Umwelt muss sich an mich anpassen, aber ich muss mich nicht an die Umwelt anpassen. Ja, das ist halt quasi der falsche Weg. Vielleicht fasse ich es einfach kürzer diesmal zusammen, dann habe ich ja die Chance dazu. Ich glaube mittlerweile, dass die Menschen heutzutage eher Individualismus mit Egoismus verwechseln oder umgekehrt. Und sie wollen eigentlich, dass sich die Gesellschaft an sie selbst anpasst und sie sich nicht an die Gesellschaft anpassen müssen. Also es ist ja immer tatsächlich eine Art zweischneidiges Schwert. Also Anpassungsfähigkeit ist ja wichtig und gleichzeitig will man ja auch sozusagen seine persönliche Entwicklung voranbringen. Aber das, was man vielleicht heute unter dem Begriff der Wokeness versteht, ist bei Lichte betrachtet, und das ist schon mein Eindruck, eher so etwas, dass diese woken Menschen sagen, okay, ich bin so schwach und ja, bin vielleicht auch Hilfe und die Gesellschaft muss sich an mich anpassen, sie muss alle meine Eigenarten akzeptieren, aber ich selber muss keinen Anpassungsbeitrag mehr leisten. Und das ist, glaube ich, eine bedenkliche Entwicklung unserer Gesellschaft, da sollten wir sehr vorsichtig mit sein.
Naja, wir sind ja so ein bisschen vom Schulsystem gekommen. Es geht ja darum, auch vielleicht seine Stärken und seine Schwächen zu erkennen und auch zu akzeptieren. Ja, das heißt, das ist ja dieses klassische Thema der Bundesjugendspiele. Dann gibt es irgendwie keine Urkunde. Nein, natürlich, man muss halt damit leben, ja, dass man das nicht, also ich bin damit auch fertig geworden. Und man findet dann seinen Weg im Leben und merkt aber, guck mal, ich habe hier eine Stärke. Und darum geht es letztendlich ja auch. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir alle gleich wären. Also.
Ja, das Leistungsprinzip ist doch eigentlich etwas, was in Gesellschaften wie in unseren, gerade in Industriestaaten, doch entscheidend ist. Aber es ist auch generell ein wichtiges Prinzip. Und wenn man halt in einer Disziplin jetzt nicht leistungsstark ist, wenn man jetzt bei den Bundesjugendspielen halt nun mal keine Siegerurkunde oder Ehrenurkunde bekommt, dann hat man vielleicht andere Bereiche oder hat bestimmt andere Bereiche, in denen man leistungsfähig ist und da auch seine positiven Effekte rausziehen kann. Und von daher finde ich es ganz fragwürdig, letzten Endes das Leistungsprinzip mehr oder weniger durch Gleichmacherei, durch Kollektivismus zu ersetzen. Funktioniert nämlich nicht.
Ich habe schon rausgehört, Sie haben schon so schon während der Schulzeit schon eigentlich genau gewusst, wo es hingeht.
Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, hatte mich, wie gesagt, auch schon sehr frühzeitig mit Computern und Informationstechnik beschäftigt und fand das immer wieder faszinierend. Damals war das ja noch eine ganz andere Zeit. Da gab es ja noch kein Internet in dem Sinne. Da gab es vielleicht mal irgendwann diese Modems, die dann diese komischen Geräusche gemacht haben und dann konnte man sich da mit relativ wenig Bandbreite in dem Internet bewegen. Aber in dem Kontext fand ich es halt immer sehr spannend, halt irgendwo, sagen wir mal, Entwicklung zu betreiben, Programme zu schaffen, etwas zu entwickeln, was den Menschen irgendwie weiterhilft. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil es ja irgendwie auch so eine schöpfende, erzeugende Kraft ist. Und ich hatte damals schon tatsächlich auch in der Oberstufe so für den Schulunterricht in den Sommerferien mal so einen Adressrechner Makroassembler. Das ist so eine Lernprogramm für Schüler hatte ich damals auch schon entwickelt und das fand ich sehr faszinierend, weil ja dieses Programm dann später auch im Unterricht eingesetzt worden ist und ja selber in dem eigenen Unterricht, an dem ich auch teilgenommen hatte. Das war schon eine sehr interessante Erfahrung und das hat natürlich ein Stück weit meinen Weg auch sicherlich geprägt. Ja, das ist schon richtig.
Und das war dann Selbstständigkeit?
Also diese Entwicklung da in der Schule war natürlich im Rahmen der Schultätigkeit. Ich selber hatte dann über diese Unternehmung tatsächlich einen anderen Weg damals beschritten. Wir hatten damals Game-Server im Internet vermietet. Das hat aber auch Entwicklung mitgekostet, weil die laufen ja nicht von selber und da gibt es ja auch administrative Interfaces und was man sonst so alles machen muss. Und das war damals so eine Idee, die wir da verwirklicht hatten. Und wir hatten damals also einen Webshop-Creator entwickelt. Damals gab es noch keine Webshops wie heute, die gibt es ja leider kostenlos. Und da hatten wir so ein System entwickelt, mit dem man quasi so Webshops selber erzeugen konnte und ins Internet stellen konnte.
Okay, aber es ging im Prinzip schon in die Selbstständigkeit bei Ihnen komplett, ne?
Ja, das ging dann schon recht früh in die Selbstständigkeit, hat sich aber dann, wie es immer so ist, eigentlich dann auch wieder anders entwickelt, weil ich war ja damals dann bei der Bundeswehr und von der Bundeswehr selber war ich auch in dem IT-Sektor tätig, gab es im Bereich Softwarepflege und Änderung. Und da hat mich dann damals Sebis Systemhaus abgeworben, die da dann später von der Telekom aufgekauft worden sind. Mit einem relativ charmanten Angebot, was man, wie man so schön sagt, in Mafia-Kreisen nicht ablehnen konnte. Und ja, dann bin ich dort halt Systemingenieur und dann Projektmanager geworden.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Zöpfchen. Er ist der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Christian Zöpfchen ist mein Gesprächspartner.
Wie ist denn die Politik in Ihr Leben gekommen?
Also ich war schon 1995, also im Alter von 16, in die CDU eingetreten und hatte mich da in der Schule, hat man ja immer so viele Diskussionen auch. Also damals war es noch eine lebendige Schulkultur, wo man sich auch über politische Themen austauschen konnte. Hatte dann da Interesse gezeigt und damals war es ja, wie gesagt, mit der CDU noch unter Kohl eine andere Zeit und bin dann halt so erstmal so normal mitgelaufen. Und das ist dann auch wieder eingeschlafen, als ich damals, wie gesagt, durch die Systems in Hamburg war und bin dann, nachdem ich von Hamburg wieder zurückkam, hab dann der CDU dann quasi mich weiter eingebracht, mich für Politik interessiert, bin der stellvertretender Kreisvorsitzender geworden und so ging dann erstmal der erste Weg in die Politik weiter. Ich bin also quasi kein klassischer Politiker, der irgendwo einfach mal dann irgendwo angefangen hat, mitgeschwommen ist und dann irgendwie innerhalb dieses Rahmens seine Karriere gemacht hat. Nein, das war so nicht.
Okay, das heißt Lokalpolitik im Kreise der CDU. Wann haben Sie mit der CDU gebrochen?
2021. Und zwar, also nicht wegen der Affluchte, sondern weil der Landtagswahlkampf dort zum wiederholten Male verloren gegangen ist damals. Und weil ich mit der Politik von Merkel schon zu dem Zeitpunkt eher gehadert habe und das nicht so vorteilhaft fand, was alles passiert ist. Und dann, wie gesagt, hat dann diese Landtagswahl den letzten Tropfen Wasser geliefert, der das fast dann zum Überlaufen brachte. Und ich habe dann halt gesagt, die CDU hat jetzt vom Profil her, wenn man jetzt sagt, die CDU ist so bürgerlich, konservativ vielleicht geprägt, hat nicht mehr dasselbe Profil wie 1995, als ich da eingetreten bin. Und findet auch zu diesem Profil nicht mehr zurück. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, ich komme zwar mit den Leuten, Kreisverband wunderbar, kam ich wunderbar zurecht. Wir haben da sehr tolle Leute in der CDU auch, was die Kreisebene angeht, aber ich komme mit der Politik insgesamt nicht mehr zurecht und die CDU betreibt. Und das hat für mich dann den Ausschlag gegeben, auszutreten.
Das ist übrigens ein Ding, das ich immer häufiger höre. Das heißt, wenn man mit Menschen, die an der Basis, an der sogenannten Basis in der CDU aktiv sind, spricht, ich kenne fast niemanden, der nicht mit seiner Partei fremdelt, es sei denn, er hat natürlich irgendwie sein Einkommen daran gebunden.
Ja, ich sag mal, wer's brotig esst, das Lied ich singen, das ist natürlich klar, ja, wenn man da erstmal natürlich bezahlte Mandate angenommen hat, ob es im Landtag, im Bundestag oder halt als Amtsträger da auf Landkreisebene oder sonst wo ist, dann ist klar, dann ist man eher geneigt, dann dieser Partei weiter anzugehören. Und dann ist man vielleicht dann auch Berufspolitiker, wobei ich Berufspolitiker diesen Begriff echt schwierig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Sie hätten ja mit, das ist ja auch so ein Beispiel, mit so einem frustrierenden Erlebnis oder mit einer Erkenntnis, hier komme ich nicht weiter, hätten Sie ja auch aufgeben können, aber Sie haben ja nicht aufgegeben.
Das stimmt, ja, weil ich hatte damals 2021 ja dann halt erst überlegt, okay, ganz einen Haken an die Politik zu setzen und bin dann aber tatsächlich zu den Freien Wählern gekommen, weil ich mir dann halt auch logischerweise mal das Wahlprogramm angeschaut habe und was die Freien Wähler so machen und hatte eigentlich gedacht, ah ja, das ist eigentlich interessant, das ist eine Partei, die im Endeffekt das widerspiegelt, was damals vielleicht die CDU hatte, aber vielleicht darüber hinausgehend dann auch noch ein bisschen so liberale Ansätze hat, die ich jetzt auch ganz charmant finde, um ehrlich zu sein. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zu den Freien Wählern gewechselt bin, ja.
Und die Freien Wähler sind dann auch in Rheinland-Pfalz in den Landtag eingezogen.
Ich bin allerdings erst nach dem Landtagseinzug gewechselt, das okay. Muss ich dazu gestehen. Aber das war für mich nicht der ausschlaggebende Faktor, ja. Also der Landtagseinzug war sicherlich ein tolles Erlebnis für die Freien Wähler und ich denke, das hätte aber nicht mich jetzt daran gehindert, wenn die Freien Wähler jetzt nicht im Landtag gewesen wären, die Partei zu wechseln.
Mhm. Ja gut, aber natürlich, es geht schon bei Politik ja auch um Gestaltung und zur Gestaltung gehört halt, das muss man immer ehrlich sagen, gehört natürlich auch dazu, dass man in Parlamenten vertreten ist.
Ja, die Gestaltungsfähigkeit ist einfach erhöht, das ist natürlich klar. Auch wenn man in der Oppositionsrolle steht, man wird ja auch von der Presse stärker wahrgenommen und kann da seine Agenda viel, viel besser ausbreiten, als es bei einer Partei ist, die nicht im Landtag vertreten ist.
Und ich sag jetzt mal, Opposition in Rheinland-Pfalz, da wird ja schon einiges geboten. Also wir hatten das Ahrtal. Wir haben Posten, die bezahlt werden, obwohl die Menschen irgendwie beurlaubt waren. Und jetzt zum Ende kommt der Rheinland-Pfälzische Landtag noch einmal zusammen in einer Konstellation, wie wir es eigentlich nicht mehr erwartet hätten, nämlich mit der bereits Abgewählten.
Ja, das ist in der Tat richtig. Das hat mich auch sehr schockiert, um ehrlich zu sein. Hatte da ja auch eine Pressemitteilung rausgegeben, weil ich es halt, es ist verfassungsrechtlich wahrscheinlich unbedenklich, ja. Das ist aber nur die rein juristische Seite. Die politische Seite ist viel interessanter. Und da finde ich dieses Vorgehen extrem fragwürdig, weil man hat ja in dem neuen Rheinland-Pfälzischen Landtag, der sich am 18. Juni konstituiert, ja nur zwei Oppositionsparteien. Das ist einmal die AfD und einmal die Grünen. Und dann hat man in der Verfassung halt nun mal stehen, dass ein Fünftel der Abgeordneten des Landtages in einen Untersuchungsausschuss einberufen können. Und dann überlegt man sich, ah ja gut, ein Fünftel, das ist ja dann könnte die AfD ja selber den Ausschuss einleiten und dann schafft man ein Maßnahmengesetz in meinen Augen, ein Lex AfD und nutzt den bisherigen, jetzt in Auflösung befindlichen Landtag dann noch, um so eine Gesetzesänderung hervorzubringen. Da fragt sich die Bevölkerung natürlich auch, ja okay, was will die zukünftige große Koalition damit bezwecken, ja? Im Endeffekt führt es dazu, weil die Grünen ja bereits schon gesagt haben, dass sie jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, dass überhaupt kein Untersuchungsausschuss mehr entsteht im Rheinland-Pfälzischen Landtag, außer die Regierungsparteien wollen das. Und bei den Themen, die im Wahlkampf ja gespielt worden sind, nämlich zum Beispiel der Sonderurlaub für Staatssekretäre und vielleicht das ein oder andere Thema mehr, was vielleicht auch noch unter der Decke liegt, das wird jetzt natürlich nicht der parlamentarischen Aufklärung zugeführt. Und wenn man von Vertrauensverlust in die Politik spricht und wenn man das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgewinnen will, dann sollte man vielleicht nicht den Weg gehen, Kontrollmechanismen vollständig auszuschalten in dem Sinne oder beziehungsweise so zu modifizieren, dass im Endeffekt tatsächlich nur mit der Regierungspartei so ein Instrumentarium durchgesetzt werden kann. Das halte ich für sehr, sehr kritisch und bin da halt auch mal gespannt, ob wieder die weitere Entwicklung ist und wie das auch innerhalb der Bevölkerung aufgenommen wird, weil, muss ja auch sagen, die AfD bekämpft man meiner Meinung nach nur mit vernünftiger Politik und nicht, indem man solche Spielchen spielt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Zöpfchen. Bevor der neue Landtag sich konstituiert, kommt in Rheinland-Pfalz für eine Gesetzänderung noch einmal der alte abgewählte Landtag zusammen. Das ist Thema im Gespräch mit Christian Zöpfchen. Er ist der Vorsitzende der Freien Wähler Rheinland-Pfalz.
Wir haben das auf der Bundesebene ja gesehen. Da wurde ja auch gesagt, keine neuen Schulden mit der CDU. Und dann kam es zu dieser Rekordverschuldung. Und wenn man jetzt die Mittelverwendung sich etwas näher anschaut, war ja alle berechtigte Kritik, ja, hatte ja zumindest mal Teilwahrheiten. Das heißt, es ist nicht gut, mit alten Mehrheiten solche Sachen zu machen.
Das sehe ich genauso. Also, wie gesagt, und vor allen Dingen, dass natürlich, man muss ja dazu sehen, die Grünen sind jetzt in der Regierungsverantwortung bis zum 18. Mai. Wenn der Landtag sich neu konstituiert, sind sie ja auf der Oppositionsbank. Aber natürlich in der Vergangenheitsbewältigung waren sie ja sozusagen Teil der Ampelkoalition. Und die werden ihren Teufel daran tun, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, die sich mit dem Regierungshandeln der vergangenen Legislaturperiode beschäftigt. Also das ist eigentlich schon ein sehr faszinierendes Vorgehen, ja.
Naja, und wenn ich jetzt einfach so nach demokratischen Grundprinzipien, es lebt ja von diesem Spiel Regierung und Opposition und letztendlich lebt es auch und hat es eigentlich in der gesamten Zeit der Bundesrepublik immer von einer starken Opposition gelebt.
Das stimmt, ja. Also ich denke auch, eine starke Opposition ist wichtig. Das hat sich jetzt natürlich natürlich entsprechend gewandelt und vor allem durch die Brandmauer-Thematik, die ja nun mal existiert, wird die AfD, die natürlich in meinen Augen schon in vielfacher Hinsicht rechtsextreme Tendenzen hat, das ist ohne Frage der Fall, wird ja im Endeffekt isoliert, aber es ist eigentlich noch viel schlimmer, dadurch, weil die AfD ja bestimmte Themen aufgreift, die vielleicht auch relevant sind, die auch aus vernunftpolitischen Gründen noch behandelt werden müssen, hindert die Brandmauer daran, dass diese Probleme gelöst werden. Und im Umkehrschluss gibt die AfD den Regierungshandelnden die Agenda vor. Ja, weil sie ja, wenn sie die Themen aufruft, dann dürfen sie ja nicht behandelt werden, weil problematisch, ja, die AfD hat es ja gesagt. Und damit nimmt die AfD diese Themen aus dem politischen Diskurs heraus und gibt also damit indirekt, ja, im negativen Sinne, den anderen Parteien die Agenda vor. Das halte ich für einen sehr kritischen Weg, der da beschritten wird.
Dieses Konzept der Brandmauer, das kann man natürlich im politischen Spiel machen, aber wir sehen jetzt ja, egal wo wir hinschauen, der Wähler, die Wählerinnen machen ja nicht mit. Das heißt, die halten sich ja nicht an diese Brandmauer.
Ja, also ich sag mal so, wir haben ja selber einen Beschluss der Nichtzusammenarbeit mit der AfD damals im Bundesparteitag festgelegt und daran müssen wir uns als Partei auch halten. Und das ist aber die Frage, wie weit geht denn so eine Brandmauer? Ja, klar, man muss sich ja in den ganz normalen Wähler hineinversetzen. Wenn ich jetzt eine Brandmauer in der Weise habe, dass ich sage, okay, ich möchte mit denen nicht koalieren. Ja, gut, ich möchte als Partei, wir als Freie Wähler wollen auch nicht mit denen koalieren, wollen mit denen auch nicht zusammenarbeiten. Wir wollen auch nicht mit der Linkspartei zusammenarbeiten. Ja, das ist klar. Aber wenn es jetzt um Inhalte geht und sagt, alle Inhalte, die eine andere Partei, also diese Partei, die hinter dieser Mauer ist, aufgeworfen hat, die dürfen wir nicht behandeln. Und wenn die einbringen, müssen wir die ablehnen und dann werden die nicht verfolgt. Natürlich kommt das beim normalen Wähler nicht an, weil der sieht halt nur, was weiß ich, hohe Spritpreise, es muss was dagegen getan werden. Wenn die AfD jetzt sagen würde, wir schaffen die Mineralölsteuer ab, das ist jetzt ein bisschen übertriebener Vorschlag, das würde abgelehnt werden, dann dann fragen sich die Menschen natürlich schon, warum passiert das? Ja, was hilft uns das denn? Was hilft denn diese Brandmauer, wenn die dazu führt, dass die wichtigen politischen Themen dann möglicherweise gar nicht angegangen werden in der Weise, wie sich die Bevölkerung das vorstellt? Und da sind wir, das ist, glaube ich, damit knockt man sich gegenseitig aus. Klar, auch politisch.
Naja, ich sage jetzt mal so völlig naiv aus meiner Sicht, ein sinnvoller Antrag bleibt ein sinnvoller Antrag, egal wer ihn adressiert.
Ja, natürlich, das ist doch im Endeffekt klar. Das ist ja Vernunftpolitik, ja. Also wenn ein Antrag vernünftig ist, dann sollte er auch mehrheitsfähig sein. Ja, wenn ein Antrag vernünftig ist und der findet keine Mehrheit und das basiert darauf, dass man sagt, der kommt aus einer falschen Ecke, dann bewegt man sich in den Bereich, den man vielleicht als Gesinnungspolitik bezeichnen kann. Und Gesinnungspolitik führt nicht zum Erfolg und ist auch nicht Aufgabe des Parlaments, weil Gesinnungspolitik ja nicht problemlösungsorientiert ist. Und ich erwarte, dass Politik Probleme löst und nicht sich mit Gesinnungsfragen austauscht, ja.
Und es gibt ja, was weiß ich, die Änderungsanträge. Das heißt, es gäbe ja sogar auch noch ganz gute stilistische Mittel, um wirklich nicht diesem eigentlichen Antrag zustimmen zu müssen. Es gäbe ja Möglichkeiten.
Ja, das ist ja teilweise dann so, das habe ich ja selber auch noch erfahren, auch noch zu CDU-Zeiten. Dann stellt zum Beispiel die AfD einen Antrag, dann wird der Antrag abgelehnt und dann stellt die CDU denselben Antrag mit zwei Umstellungen von Sätzen, ja, und der wird dann möglicherweise, dem wird dann zugestimmt. Aber das ist ja Kindergarten, wenn man ehrlich ist, ja.
Ist aber in der Sachpolitik besser als Dinge gar nicht zu behandeln dann?
Ach, stimmt, ja, das sehe ich auch.
Also, ja. Ich glaube, wir finden im politischen Raum wahrscheinlich schwer so die ganz richtigen Dinge.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Zöpfchen. In Rheinland-Pfalz wurde neu gewählt und jetzt, kurz bevor sich der neue Landtag konstituiert, kommen die alten Landtagsabgeordneten für eine Abstimmung nochmal zusammen. Das ist unter anderem Thema hier im Gespräch mit dem Landesvorsitzenden der Freien Wähler Rheinland-Pfalz, Christian Zöpfchen.
Was sind denn jetzt Ihre Gedanken mit diesen beiden Sitzungen, die da in Rheinland-Pfalz noch stattfinden?
Na gut, ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass natürlich die Verfassungsänderung durchgeht. Die muss ja dann, wie gesagt, in mehreren Lesungen durchgeführt werden. Und deswegen sind es ja auch zwei Sitzungen, die noch angesetzt sind. Und ich gehe davon aus, dass das wird dann halt durchkommen. Und dann wird es bei der nächsten, dann wird die Bevölkerung entsprechend darauf reagieren. Der Aufschrei ist ja schon da, der ist ja überregional auch schon da. Leider wird die AfD wahrscheinlich der Profiteur der ganzen Angelegenheit sein. Und am Ende, ja, wird man dann in den Wahlprognosen wieder anfangen, sich darüber zu beschweren, dass die AfD so viele Stimmen dazu gewonnen hat. Das ist so mein Gefühl. Mein Gefühl ist also insoweit eher negativ.
Die Freien Wähler werden jetzt im nächsten Landtag nicht mehr vertreten sein. Ja, mit was für einem Gefühl gehen Sie da?
Ja gut, ich sag mal, es war ein sehr, sehr aufreibender Wahlkampf, der auch sehr viel Nerven und Energie gekostet hat und wir haben alle, also sowohl der Landesvorstand als auch der Spitzenkandidat als auch die Untergliederung da sehr viel Energie und Mühe reingesteckt, die Kandidaten auf der Wahlkreisebene, die Kreisverbände. Und wir hatten ja auch eigentlich das einzige Aufregerthema im Wahlkampf, wer selber besetzt. Also das, auch wenn es vielleicht anders in der Öffentlichkeit dargestellt oder rüberkommt, aber das Thema Sonderurlaub für Staatssekretäre, das war unser Thema, ja. Und ich hatte damals auch schon auch mit Joachim Streit telefoniert und wir hatten auch gesagt, okay, das Hochrisiko besteht natürlich darin, das muss man halt trotzdem eingehen, meiner Meinung nach, dass die CDU das Thema irgendwann kapert. Das hat sie ja dann auch zum Ende des Wahlkampfes gemacht, nachdem sie den relativ inhaltslos durchgeführt hat. Und durch die starke Polarisierung CDU, SPD ist es dann halt, da verlieren die Kleinen immer. Wir haben jetzt 4,2% geholt. Das ist jetzt zwar enttäuschend, weil wir die 5%-Hürde nicht geschafft haben. Andererseits, wenn es jetzt so wie bei der SPD wäre mit 2,1%, dann wäre das schon niederschmetternd. Aber bei 4,2 sage ich, okay, wir haben ein achtbares Ergebnis geholt. Diesmal hat es halt leider nicht geklappt für den Landtag. Aber wir werden halt jetzt in den nächsten 5 Jahren schauen, dass wir unsere Arbeit sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene weiter ausbauen und in 5 Jahren, sagen wir mal, auch wenn das eine lange Zeit ist, aber meine Prognose ist, dass dann wieder der Zeitpunkt der kleineren Parteien da ist. Und wir haben liberal-bürgerliches Profil, sodass ich davon ausgehe, dass wir da nochmal erfolgreich sein werden. Ja. Und deswegen gehe ich mit gemischten Gefühlen aus. Ne? Andererseits tut es mir auch leid für die Mitarbeiter der Landtagsgruppe, die jetzt natürlich ihren Job verlieren, auch für die Abgeordneten, die jetzt auch letzten Endes nochmal schauen müssen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, und natürlich auch für die Partei, was die Wirksamkeit angeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt das Ende der Freien Wähler, sondern es ist eher so eine Art APO, außerparlamentarische Opposition, die wir jetzt eingehen müssen, und da müssen wir halt unsere Hausaufgaben machen, und ich denke, das wird uns auch gelingen. Also die Partei insgesamt ist auch sehr stabil, was jetzt die Mitglieder angeht, bis auf einige, die da vielleicht ein bisschen an die Presse jetzt gegangen sind, aber das hat man halt immer. Ansonsten denke ich mal, dass wir stabil in die Zukunft schauen können.
War das auch so vielleicht so ein bisschen mit dem, es war ja mal eine Fraktion, ein bisschen auch selbst verschuldet, vielleicht ein paar?
Ja.
Punkt hinterm Komma?
Also ich sag mal so, ich glaube, der SWR hatte damals getitelt, zwei Egoisten zerlegen die Fraktion, ja. Das war schon eine Sache, die kam in der Tragweite sehr überraschend. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass es mal rumort. Die Personalentscheidung, Helge Schwab war das ja damals, als Fraktionsvorsitzender, hat dann ein bisschen für Aufregung gesorgt. Aber ich bin dann schon davon ausgegangen, die Leute raufen sich dann zusammen und versuchen auch im Interesse der Partei, und das ist ja für mich auch immer sehr wichtig, ja, dass man immer im Interesse der Partei handelt, im Interesse der Partei dann nicht diese Fraktion zerbrechen lässt. Und da war ich schon überrascht, ja, also selbst verschuldet, aber nicht aus Parteisicht, selbst verschuldet ist immer schwer zu sagen, weil so eine Dynamik, die sich dann entwickelt, denke ich eher selbst verschuldet von zwei Personen, die wirklich egoistisch vorangeschritten sind, ja.
Wir haben jetzt so ein bisschen die Situation, dass halt auch so, früher konnte man so Parteien so genau besetzen, und in Rheinland-Pfalz sieht man es ja, dass die einst mal liberale Partei FDP ja scheinbar komplett in die Bedeutungslosigkeit. Also die wären, glaube ich, über die 4,2% ja noch glücklich gewesen.
Das stimmt, ja. Wenn man es so sieht, haben wir das doppelt an Stimmen eingeholt.
Naja, es ist Rheinland-Pfalz, also Baden-Württemberg war das Stammland, aber Rheinland-Pfalz war durchaus immer ein Land, in dem die FDP Ergebnisse erzielen konnte.
Das sehe ich auch so. Also Baden-Württemberg ist, glaube ich, für die FDP vielleicht noch ein bisschen schmerzhafter, weil es sich ihr Stammland ist, aber auch Rheinland-Pfalz ist schon problematisch. Ich sag mal so, summa summarum betrachtet, ja, die FDP hat vielleicht tatsächlich ihr liberales Profil ein bisschen, also stark eingebüßt durch ihre Politik auch in der Bundesregierung, in der vormaligen Bundesregierung, und daher auch meiner Meinung nach so stark an Profil gewonnen, dass sie nicht mehr attraktiv sind. Andererseits, ich glaube, das war auch mal immer so eine Partei, die so ein bisschen Hedonismus auch ausgestrahlt hat. Und in Zeiten wie diesen, wo die Menschen mit Zukunftsängsten konfrontiert sind, kommt das halt nicht mehr so gut an, ja. Ich glaube, die haben auch teilweise, das ist halt auch ein Problem. Aber man muss ja sich nichts vormachen. Die SPD hat ja im Endeffekt ihre Stammwählerschaft auch vollständig verloren, ja. Also die Arbeiter und Angestellten, also die können sich in der Politik der SPD doch aktuell auch nicht wiederfinden. Und dann wird man halt bestraft. Das sieht man ja auch. Die SPD hat ja auch sehr krasse Verluste davontragen müssen. Und wenn man das anschaut, in anderen Bundesländern, in Baden-Württemberg, wäre es ja noch schlimmer. Und ich denke schon, dass wir momentan in so einer Zeit sind, wo die Parteien auch mal wieder überlegen müssen, für wen stehen sie eigentlich ein, und vor allen Dingen verlässliche Aussagen treffen müssen, die auch das Vertrauen wiederbringen, und diese Aussagen dann auch versuchen müssen umzusetzen. Also daran mangelt es heutzutage, daran mangelt es der FDP, daran mangelt es aber leider auch den anderen, auch insbesondere den größeren Parteien.
Naja, also bei der SPD, mir fällt immer noch die Geschichte aus dem baden-württembergischen Wahlkampf ein, wo halt der Spitzenkandidat der SPD seinen Fahrer Delikatessen holen lässt in Frankreich bei einem Wahlkampftermin und keine Scheu hat, das gegenüber der Öffentlichkeit, der Presse zu äußern, wo ich dann einfach dann schon wirklich sage, da hat jemand aber sowas von dem Bezug zu seiner Basis verloren.
Das stimmt, ja. Das ist so eine Art Champagner-Sozialismus, der da betrieben wird, ja.
Also ich will ihm das gar nicht absprechen. Das ist, das mag alles sein Recht sein, aber die Frage ist, was stelle ich ins Schaufenster? Ich glaube, das ist vor 20, 30 Jahren auch passiert, aber niemand wäre auf die Idee gekommen, das so zu dokumentieren.
Ja, da frage ich mich natürlich auch immer wieder, die Wahlkampfgestaltung war das Wahlkampfmanagement, weil wenn solche Bilder transportiert werden, aber vielleicht sind auch die richtigen Bilder in dem Fall mal transportiert worden. weil dadurch halt meine Entzauberung dessen stattgefunden hat, was sonst immer versucht wird, so ein bisschen so hinter den Teppich zu kehren. Das könnte natürlich auch sein. Ich sehe aber auch, wie gesagt, ich sehe auch tatsächlich, also wenn man sieht, die Wählerbewegung ist ja wirklich auch so, da muss sich die SPD auch an die Nase packen. Es sind sehr viele Wähler auch, insbesondere von den Bildungsschichten, jetzt das ist normalen Angestellten, sind zur AfD gewandert. So. Und das muss man sich vorstellen, ja. Die SPD hat ihre Stammwählerschaft letzten Endes auch zu einem großen Teil in dem Sinne an die AfD und natürlich auch an die Linkspartei verloren. Und ich sehe aber keinen Wechsel in der Bewegung. Also ich sehe keine inhaltlichen Verbesserungen seitens der SPD. Ich sehe eigentlich immer nur, die Leute sollen noch mehr abgeben, es soll noch mehr umverteilt, möglicherweise umverteilt werden, den Leuten soll noch viel weniger im Monat übrig bleiben. Klar, so Leute, wenn man ganz wenig im Monat zur Verfügung hat und wird konfrontiert mit hohen Energiekosten, man wird konfrontiert mit hohen Spritpreisen jetzt und so weiter, dann ist man halt sauer und dann wählt man so eine Partei auch nicht mehr, weil man sich von der auch nicht mehr vertreten fühlt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Zöpfchen.
Dieser Tankrabatt, der jetzt hier für 2 Monate gilt, ich weiß gar nicht, wer sich sowas ausdenkt, wie man auf solche absurden Ideen kommt und das noch als Erfolg verkaufen will und dann, wenn man durchrechnet, es noch nicht mal die 17 Cent sind. Das heißt also auch, sich vor die Presse stellt und noch nicht mal im Prinzip die Wahrheit verkünden kann, weil es halt hinten und vorne nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Ich tue mich da manchmal schwer in der Beurteilung dieser Dinge, weil ich denke, da fehlt es manchmal an Bodenhaftung.
Ja, also ich sag mal, das ist ja alles Augenwischerei, wie Sie ja schon sagten, mit dem Tankrabatten, was mich halt irgendwie immer wieder, also was irgendwie tragikomisch ist, die Parteien denken dann irgendwie, sie könnten die Bürger irgendwie verarschen, ja, indem sie dann sowas auf den Weg bringen und die fallen dann möglicherweise drauf rein und sagen, ja, das ist ja eine tolle Lösung, ja. Also, das ist immer das, was mich halt immer sehr wundert. Ja,
also ich kenne niemanden, der das für eine gute Lösung hält. Vielleicht bin ich da auch alleine, aber wenn ich mein Umfeld höre, gibt es nur Kopfschütteln und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.
Genau. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt. Die Menschen fühlen sich auch von der Politik nicht mehr ernst genommen. Ja. Und das ist, denke ich, eine fatale Entwicklung. Und ich befürchte halt auch, dass halt diese Parteienlandschaft, die wir sie jetzt aktuell kennen, dass sie sich auch in den nächsten Jahren nochmal radikal ändern wird, weil man muss sich ja nichts vormachen. Die aktuelle Wirtschaftspolitik führt ja dazu, dass wir in den nächsten Jahren erheblichen Wohlstandsverlust erleiden werden. Damit geht ja niemand offen um, aber der Wohlstandsverlust wird kommen. Und wenn der Wohlstandsverlust erstmal kommt und der in erheblichem Maße ausgeprägt ist, wenn das Sozialsystem in der Weise, wie wir es jetzt kennen, dann nicht mehr aufrechterhalten werden kann, dann wird die Bevölkerung auch solche Parteien nicht mehr wählen und dann werden diese ehemals großen Volksparteien auch untergehen.
Naja, und der Wohlstandsverlust kommt ja durchaus in der Kommune schon an. Das heißt, wenn man mit offenen Augen geht, was wird denn geschlossen? Schwimmbäder, all diese Einrichtungen, die früher selbstverständlich waren, sind heute für die Kommune ein Problem.
Ja, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, da kommt ja auch von den vielen Milliarden, die jetzt der Bund zur Verfügung stellt mit der Auflösung der Schuldenbremse und dem Schuldenpaket, kommt ja auch wenig an, muss man sagen. Ja, es versickert halt quasi im Amtsschimmel sozusagen in der Überbürokratisierung, die ja dann dazu führt, dass am Ende nichts in den Kommunen ankommt. Das ist schon bedauerlich, ja.
Ist die Lyrik, sind Texte dann ein Ausgleich für auch die politische Arbeit?
Ja gut, ich sag mal so, ich mache ja politische Arbeit im Ehrenamt, ja. Und ich sag mal, ich finde politische Gestaltung sehr, sehr interessant. Ich habe ja auch den Entwurf des Landtagswahlprogramms wir hatten dazu eine Programmkommission, aber von den Leitlinien wesentlich selber vorgegeben. Das macht mir halt schon viel Spaß. Aber sagen wir mal, man darf es nicht zu sehr an sich rankommen lassen. Man darf auch nicht den Fehler machen, dass es alltagsbestimmend ist. Ja, weil nur Politik würde mich nicht ausfüllen, um es mal so auszudrücken.
Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie ziehen sich dann zurück in einen gemütlichen Sessel und lesen oder wie ist das Bild?
Ah ja, gut. Wo liest man? In welchem Sessel kann man ja gemütlich lesen. Nein, ich mache so im Wahlkampf war es schon sehr, sehr viel Arbeit, aber ansonsten teile ich mir halt den Tag schon ein, dass ich jetzt sage, okay, meine berufliche Arbeit nimmt jetzt so und so viele Stunden ein, meine Parteitätigkeit nimmt jetzt so und so viele Stunden. Man kann ja sehr viel auch von zu Hause aus machen mittlerweile. Und im Endeffekt Partnerin und Familie respektive dann Privataktivitäten um so und so viele Stunden ein. Das geht schon. Da muss man aber schon ein stringentes Regiment dafür.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.